Elisa?
Ja, Tobias?
Welche Zeitform ist eigentlich? Er war pünktlich am Bahnhof gewesen.
Also an sich ist es erstmal plusquamperfekt, aber weil es ein Witz sein soll, ist es mit Sicherheit was anderes. Und wenn es um den Zug geht, dann ist es eine unmögliche Zeitform.
Nein, es ist das Busquamperfekt.
Aber warum denn Bahnhof, wenn es um den Bus geht?
Es gibt doch auch einen Omnibusbahnhof.
Ja, aber dann musst du auch Busbahnhof sagen. Wenn jemand Bahnhof sagt, dann denkt man doch an den, wo die Züge fahren.
So gehen Witze kaputt. Aber ich habe noch einen, warte.
Okay, mal gucken, wie ich den kaputt machen kann.
Zu welcher Zeit wird es dann, wenn man den Satz negiert? Zu welcher Zeitform?
Also negiert wäre es dann ja, er war nicht pünktlich am Bahnhof gewesen?
Ja.
Keine Ahnung, sag's mir.
Frustquamperfekt.
Okay.
Und ich fände es richtig schön, wie es gerade auf der Metaebene zusammenläuft mit meinem Frust, dass der erste Witz nicht gezündet hat. Umso besser tut mir hier gerade der zweite.
Ja, schön.
Es gibt noch sowas Ähnliches aus dem Englischen, was mir mal über den Weg gelaufen ist, aus einem Meme. Jetzt kommt gebrochenes, vorgelesenes, spontanes Englisch dazu. Und zwar, you can't run through a campground. Also, du kannst nicht über den Zeltplatz rennen. Warum? You can only run. Because it's past tense.
Den finde ich noch besser. Aber da merkt man auch mal wieder, wie das gesprochen anders funktioniert als gelesen, ne? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, past tense, also an Zelten vorbei. Mhm. Und ja, obwohl im Geschriebenen ist es ja auch so. Ich wollte gerade sagen, also wenn man über die Vergangenheitsform spricht, dann würde man ja Past Tense sagen und nicht Past Tense.
Ja.
Aber mein Argument macht gar keinen Sinn, weil die Wörter werden ja auch unterschiedlich geschrieben. Also
ja.
Ist das kein Unterschied zwischen dem Gesprochenen und dem Geschriebenen an der Stelle. Manchmal ist es so, dass das in dem einen funktioniert und im anderen nicht, aber hier tatsächlich nicht.
Ja, jetzt könnte man sich überlegen, auf welche Art und Weise der Witz noch besser zündet. Ob man die Zeitform betonen will oder das mit den Zelten.
Ich glaube, es ist besser, wenn man das mit den Zelten tatsächlich betont, weil dass es eine andere Zeitform ist, merkt man ja direkt an dem Ran. Also ich glaube, dass es um Zeitformen geht, das hat man ja irgendwie dann vielleicht an der Stelle schon gecheckt. Und deshalb ist dieses Past Tense, glaube ich, ganz gut, dass du es so rum betont hast.
Ja, muss zugeben, ich habe es ja eben gerade nochmal abgelesen. Hätte es nicht fließend zusammenbekommen.
Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, also ich habe in meinem Leben schon richtig viele Witze gehört und richtig viele Witze gelesen, aber wenn mir jetzt jemand sagt, erzähl mir spontan einen Witz, dann fallen mir nicht so viele ein. Also, was ich damit meine ist, ich kenne viele Witze quasi passiv, aber ich kenne nicht viele Witze auswendig, sodass ich sie einfach mal eben erzählen könnte.
Ja, einen am auswendigsten, den Mama mal erzählt hat, mit der Wette, ob sie dem Bankdirektor an den Eiern fummeln darf.
Ich weiß, dass du mir den mal erzählt hast, aber ich weiß gerade nicht mehr.
Soll ich den jetzt erzählen?
Ich weiß nicht, vielleicht lieber nicht. Ich weiß es nicht. Also ich meine, jugendfrei ist unser Podcast ja eh nicht, von daher.
Ja, pass auf. Der Witz, den ich immer erzähle, wenn man mich spontan dazu auffordern würde, also als längeren Witz, so der kurze ist, mein Short-Witz ist, was ist weiß und guckt um die Ecke.
Und guckt um die Ecke? Ich dachte, jetzt kommt, was ist weiß und stört beim Essen. Was ist weiß und guckt um die Ecke? Ich habe keine Ahnung.
Ein schüchternes Glas Milch.
Was zur Hölle? Das ist ja komplett bescheuert. Sorry, ich glaube, das wird heute nichts mehr in der Podcast-Folge. Ich muss erstmal lachen. Okay, ja, wir merken, ich habe einen sehr simplen Humor.
Ja, heute ist es zwischen die Seiten gelacht. Ja, aber was ist weiß und stört beim Essen, ist auch gut. Für alle, die es nicht kennen, eine Lawine offensichtlich.
Völlig offensichtlich.
Würde mich auch beim Essen stören?
Auf jeden Fall.
Und der lange Witz ist, es geht um eine ältere Dame, die mit dem Bankdirektor reden will in ihrer lokalen Bankfiliale und sagt, sie möchte gerne mit ihm wetten um 10.000 Euro. Und sie hätte dann ein Angebot zu machen. Und er sagt so, was wollen Sie? Und sie, ja, ich würde gerne mit Ihnen um 10.000 Euro wetten, dass Ihre Eier eckig sind. Und er sagt, sind Sie sich sicher? Und sie, ja, ja, auf jeden Fall. Aber damit das auch alles gut um die Ecke geht, würde ich dann morgen mit meinem Notar vorbeikommen, dass das dann auch geprüft wird. Und dann müsste ich halt einmal kurz nachfühlen. Und dann sind wir uns sicherlich dann einig, ob ich recht habe oder nicht. Und er sagt, ja, okay, also fühlt sich ein bisschen komisch, aber sagt, 10.000 Euro haben oder nicht. Ist sich auch sicher, dass sie die Wette gewinnen, aber willigt ein. Und am nächsten Tag kommt sie dann wieder, bringt ihren Notar auch mit. Und dann steht der Notar mit in dem Büro von dem Filialleiter. Und sie sagt, ja, dann lassen Sie mich jetzt mal nachfühlen. Und dann lässt er die Hose runter und sie fängt kurz an, seine Eier zu kneten. Und sagt dann, ja, die sind gar nicht eckig, sie haben recht, sie haben die Wette gewonnen. Und während er dann seine Hose wieder hochzieht, sagt er, ja, und warum haut ihr Notar jetzt mit dem Kopf an die Wand? Und sie sagt, ja, mit dem habe ich um 100.000 Euro gewettet, dass ich dem Filialleiter an den Eiern kneten darf.
Ja, ich lache gerade nicht so sehr wie bei dem anderen Witz, weil ich mitten, während du den Witz erzählt hast, mich wieder erinnert habe, wie er ausgeht.
Das ist okay. Ich war mir auch sicher, dass ich dir den schon mal erzählt habe.
Ja, hundertprozentig.
Und das ist die Langversion von Witz, die ich erzähle, wenn ich spontan was erzählen muss. Mhm. Der hat sich irgendwie in meinen Händen gebrannt. Ich erzähle immer ein bisschen anders, aber ich hoffe, diesmal habe ich eine gute Version erzählt. Wenn nicht, lasst eure Version von dem Witz in den Kommentaren da.
Aber also die Kommentare können ja nicht das machen, was du gemacht hast. Du hast eine sehr schöne alte Frauenstimme benutzt. Es war doch eine ältere Dame, oder? Die,
ja,
ich weiß gerade gar nicht mehr, ob du das gesagt hast. In meinem Kopf war die so, also auf jeden Fall Rentnerin.
Ja, aber ich finde manchmal, nee, ich lehne mich da zu weit aus dem Fenster. Dahin biege ich nicht ab.
Okay.
Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Ja,
damit zum Buch springen?
Haben wir jetzt genug flache und lange Witze erzählt. Ein guter Einstieg. Und damit schlagen wir jetzt die Brücke vom Frustquamperfekt zum heutigen Buch. Und ich habe keine Ahnung, was du mitgebracht hast. Es liegt hier schon vor mir und es ist dick.
Naja, so dick jetzt auch wieder nicht. Es ist halt ein Hardcover. Die sehen alle direkt erstmal ein bisschen dicker aus.
Boah, okay. Also ich hätte gesagt, das ist schon eine gute Portion Buch, die da liegt.
Kannst gleich mal gucken, wie viele Seiten es hat. Ich weiß es nicht. Ich würde schätzen, so um die 450 oder so.
Es kommt ja krass drauf an, wie dick die Seiten sind.
Ja.
Es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass Buchdicke nicht gleich Buchdicke ist. Und ich habe das Gefühl, gerade englische Bücher sind oft eher auf dünneren Seiten gedruckt.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll, weil es ökologisch ist oder ob es mich nervt, weil es von der Haptik her nicht so cool ist.
Also ich mag ehrlich gesagt ganz gerne, wenn die Seiten ein bisschen dicker sind. Mhm.
Ja, natürlich. Irgendwie ist das schon
angenehmer.
Griffiger.
Ja.
Und habe dann aber irgendwann im Sommer mal so ein Buch gelesen und hatte so schwitzige Hände und hatte das Gefühl, dass mir die Tinte dann noch so an den Fingern kleben bleibt. Da dachte ich dann so, das ist mir jetzt definitiv zu billig, also zu schmierig, wenn ich das halbe Buch noch an den Fingern habe, so wie bei Zeitungspapier. Das färbt ja manchmal auch gerne so.
Ja, okay, aber also, da sind jetzt schon alle Bücher ein bisschen besser bedruckt als Zeitungen, oder?
Ja, wie gesagt, das Buch war halt nicht so. Es war so dieses dünne, wie wir es gerade genannt haben, englische Papier. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen englischen Büchern so ist oder nur bei denen, die ich jetzt so zuletzt in der Hand hatte.
Aber krass, dass das tatsächlich noch abgefärbt hat dann. Das kenne ich so nicht.
Weil wie gesagt, irgendwie so richtig schwitzige Hände. Vielleicht war noch ein bisschen Sonnencreme dazwischen oder so. Dann hat sich das gelöst.
Ja, ich glaube, ich fasse vielleicht meine Bücher nicht mit schwitzigen Sonnencreme-Händen an.
Ah, die Erinnerung ist auch 20 Jahre her. Ich kann dir nicht genau sagen, was die Umstände waren.
Okay.
Nur, dass mein Daumen schwarz war.
Oh weh. Nee, das hatte ich echt noch nie.
Tat mir halt leid um das Buch, weil ich mochte das Buch schon und ich gehe eigentlich auch mit meinen Büchern pfleglich um. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich einmal tief mit dem Daumen in die Sonnencremetube getunkt habe und dann übers Buch gewischt.
Mhm.
Aber jetzt lenke ich selber ab von Dingen, die mich interessieren. Was für ein Buch hast du mitgebracht?
Das Buch, was ich heute mitgebracht habe, ist tatsächlich eins von denen, die mir dieses Jahr am allerbesten gefallen haben von den Büchern, die ich gelesen habe.
Okay, die Erwartungshaltung ist ganz oben.
Es ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich erzähle trotzdem kurz was über das Buch. Und also ich finde es wirklich, für mich ist es ein absolutes Herzensbuch, also seit ich das jetzt vor ein paar Monaten gelesen habe.
Du hängst die Latte immer noch so 2 Zentimeter höher mit jedem Satz.
Ja, pass auf. Also das Buch heißt Spellshop, vom Zauber der kleinen Dinge und ist von Sarah Beth Durst. Und im Nachwort hat die Autorin selber geschrieben, dass sie ein Buch schreiben wollte, was sich so liest, als würde man heiße Schokolade trinken. Oder wirklich gute Himbeermarmelade essen. Oder ein frisch gebackenes Blätterteigteilchen mit heißer Schokolade und einem Klecks Himbeermarmelade daneben. Und ich
jetzt
finde...
Jetzt habe ich Hunger.
Das tut mir leid. Also alle, die uns zuhören, macht euch vielleicht eine heiße Schokolade oder holt euch ein leckeres Blätterteiggebäck beim Bäcker nebenan oder macht euch schnell eins oder wie auch immer. Es könnte sich lohnen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es der Autorin absolut gelungen ist. Also ich finde, das Buch zu lesen fühlt sich an wie eine warme Umarmung. So.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen, deshalb habe ich gerade gesagt, das ist vielleicht nicht für jeden was, dass es für manche vielleicht ein bisschen zu rosarot ist, so, oder so ein bisschen zu, ich will nicht kitschig sagen, weil ich finde es eigentlich nicht kitschig in dem Sinne, aber vielleicht ein bisschen zu, es löst sich alles zu gut vielleicht auf oder so. Aber ich finde es einfach herzerwärmend schön und es ist eine cozy Fantasy-Geschichte. Ist aber nicht so, als würde nichts passieren. Also es gibt auch wirklich einiges an Story, was ich in der B-Folge dann erzählen kann.
Was verstehst du unter Cozy Fantasy?
Naja, also es ist eine Fantasy-Geschichte. Also ne, Fantasy muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und es ist aber eben nicht so eine Fantasy-Geschichte, wo es darum geht, die Welt zu retten oder so.
Mhm.
Sondern es... Die Probleme, die es gibt oder das, was angegangen werden muss, ist so ein bisschen lokaler.
Mhm.
Und insgesamt ist es halt nicht so eine düstere Atmosphäre oder so, sondern eben so eine gemütliche Atmosphäre.
Mhm. Also einfach eine Story, die in einer Fantasy-Welt spielt und sich eher so alltagsmäßig bewegt, oder?
Ja, könnte man so sagen. Es ist jetzt, also das, was in der Geschichte passiert, ist jetzt nicht so reiner Alltag. Das, da kommen wir gleich zu, wenn du gleich den Klappentext lesen wirst. Aber
naja. Ich stelle mir gerade vor, dass ein Troll nebenan wohnt und immer so schnarcht und mir meine Hütte wegpustet beim Schnarchen, dass solche Probleme da auftauchen.
Ja, es ist schon ein bisschen ernster als das.
Okay.
Aber so eine Geschichte würde ich auch lesen. Also wenn ihr da Empfehlungen zu habt, haut sie mal in die Kommentare oder schreibt uns mal. Da bin ich immer offen für, weil ich mag tatsächlich richtig gerne so Alltagsgeschichten eigentlich.
Aha.
Okay, ich würde vorschlagen, jetzt nimmst du mal das Buch und guckst als erstes vielleicht mal das Cover an und erzählst so ein bisschen, was man da so sehen kann.
Ja, man muss dazu sagen, Elisa hat mir das Buch eben hier schon hingelegt vor Beginn der Aufnahme und mir explizit verboten, das Cover anzugucken. Und damit ich den Klappentext nicht heimlich lese, hat sie es auch noch auf den Kopf gedreht.
Ja, es soll ja jetzt alles hier live passieren.
Ja, und ich habe ein Bild vor mir, was einfach genau das ausdrückt, was du gesagt hast, Cozy Fantasy.
Das Cover passt richtig gut dazu, oder? Beschreib mal ein bisschen.
Ja, man sieht so eine kleine Treppe, die in goldenem Sonnenlicht getunkt ist, aber das Ganze ist in einem Wald platziert, der eigentlich nach so einem Hexenwald aussieht. Durch das goldene Licht ist es aber irgendwie alles so warm. Und am Ende der Treppe ist so ein kleines schiefes Häuschen. Was man, wenn es düster wäre, vielleicht auch Hexenhäuschen nennen würde. Also sieht ein bisschen größer aus, ist nicht so ein ganz kleines. Aber durch dieses warme Licht und dadurch, dass überall so Blumenranken drüber wachsen oder sieht so aus wie Efeu, aber es hat halt gelbe Blüten noch nebenher, wirkt das auch sehr, sehr gemütlich. Aber es hat immer noch außenrum so einen kleinen Touch ungemütlich. Also so ganz außen ist das Cover dunkel. Und ein sehr schönes Detail ist, dass auf dem Spellshop-Titel schläft eine Art Katzendrache.
Oh, das war mir gar nicht mehr bewusst.
Also da liegt ein Wesen und es sieht eigentlich aus wie eine Katze, aber es hat Flügel und, na doch, der Schwanz könnte auch zu einer Katze gehören, so ungefähr.
Naja, ja, es gibt in dem Buch auch geflügelte Katzen, also.
Dann ist es eine geflügelte Katze und kein Katzendrache.
Ja. Okay.
Vom Zauber der kleinen Dinge.
Mhm.
Schönes Cover.
Finde ich auch.
Gefällt mir.
Das ist schön. Ich finde, in diesem Fall ist der Klappentext auch richtig gut gelungen. Also aus meiner Sicht fehlt da ein bisschen was, was ich gleich ergänzen werde. Aber ich würde vorschlagen, dass du jetzt einmal den Klappentext vielleicht vorliest, damit alle wissen, worum es genau geht.
Ach, jetzt darf ich also.
Jetzt darfst du, ja.
Kieler hat es nicht so mit den Menschen, was als Bibliothekarin auch kein Riesenproblem ist. Doch als in der Hauptstadt des Reiches eine Revolution ausbricht und fast die gesamte Bibliothek den Flammen zum Opfer fällt, flieht sie auf eine entlegene Insel und beginnt noch einmal ganz von vorn. Sie bezieht ein kleines, gemütliches Cottage, kocht fantastische Marmelade und lernt ihre Nachbarn kennen. Mit dem durchaus attraktiven Seepferdzüchter von nebenan bahnt sich sogar so etwas wie eine Geschichte an. Doch auch auf der Insel werden Kieler und ihre sprechende Zimmerpflanze Cass mit Problemen konfrontiert. Zum Glück befinden sich in der Bücherkiste, die sie vor dem Feuer gerettet hat, einige nützliche Zaubersprüche, mit denen sie die Dinge ins Lot bringen könnte, wenn es nur nicht strengstens verboten wäre, sie anzuwenden. Ich habe mehrere Fragen.
Mhm.
Nummer eins, die Zimmerpflanze Cass, würdest du sie auch Cass nennen?
Ja.
C-A-Z. Und Frage zwei zu der Zimmerpflanze, ist Cass so ein bisschen so trocken, zynisch?
Trocken, zynisch, nee, würde ich nicht sagen. Also er ist halt so ihr Begleiter und auch ihr einziger Freund. Und ist jetzt, nee, ich würde ihn nicht als, auf gar keinen Fall als zynisch bezeichnen. Manchmal vielleicht, also manchmal lässt er vielleicht so einen trockenen Kommentar raus. Also es ist schon unterhaltsam.
Ja.
Was der so manchmal von sich gibt, aber grundsätzlich, nee, nicht trocken und zynisch, sondern schon eher wirklich auch ein guter Freund, der ihr sehr zur Seite steht.
Ja, das andere, was mir ins Auge gefallen ist, ist eine Geschichte, die sich anbahnt.
Ja.
Das könnte, naja, es klingt erst so plump, als hätten die einfach ein Techtelmechtel. Aber es klingt so, und dann finde ich es gut geschrieben, dass da mehr, also dass es eine Story dazu drumherum gibt.
Tja, das erfahrt ihr in der B-Folge, würde ich sagen. Oder wenn ihr das Buch lest.
Visueller Kommentar. Elisa guckt sehr vielsagend, aber will mir nicht mehr verraten. Ja, fantastische Marmelade. Da habe ich auch das Gefühl, dass es nicht einfach unglaublich gute Marmelade ist, sondern fantastisch klingt in diesem Kontext irgendwie so, als würde man noch, keine Ahnung, Rosen pupsen, nachdem man sie gegessen hat oder sowas.
Das tatsächlich nicht, aber es benötigt ein bisschen Magie, die Marmelade überhaupt herstellen zu können.
Hm. Ja, klingt nach vielen Geschichten, die da drin stecken. Aber so richtig, worum es geht, habe ich noch nicht kapiert.
Okay, das macht nichts, dafür bin ich ja da. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne noch ergänzen würde, die im Klappentext halt so gar nicht rauskommt, ist, diese abgelegene Insel ist nicht irgendeine Insel, das ist Kielas Heimatinsel. Also da ist sie aufgewachsen, bis sie, weiß nicht genau.
Sie ist Britin.
Bitte?
Sie ist Britin, habe ich gesagt.
Wieso ist sie Britin?
Weil das eine Insel ist.
Hä? Weil es nur in Großbritannien Inseln gibt, oder was? Hä?
Das hat keinen tieferen Sinn, das ist nur, weil ich ein Kölner bin.
Du bist überhaupt kein Kölner, du Vogel.
Ja, immer noch nicht.
Nee. Also das Ganze spielt in einer völlig anderen Welt. Es hat nichts mit unserer Welt zu tun. Sie ist keine Britin.
Entschuldigung, die Frage, die dahinter stand, war eigentlich, wie groß ist diese Insel?
Okay, das habe ich nicht verstanden.
Das konntest du ja auch nicht verstehen.
Also ganz kurz nochmal, also sie kommt aus einem, also wie diese ganze Welt insgesamt funktioniert, ist nicht so klar, aber das Reich, aus dem sie kommt, heißt Elysium. Und da kommt sie von einer ziemlich kleinen, sehr abgelegenen Insel.
Mhm.
So. Und als sie, ich habe leider gerade nicht im Kopf, wie alt sie war, aber als sie noch ein Kind war, sind ihre Eltern mit ihr von dieser Insel weggegangen, in die Hauptstadt des Reichs, weil sie halt, naja, nicht so das ländliche Leben haben wollten, sondern in die Stadt wollten und auch für ihre Tochter da irgendwie mehr Möglichkeiten gesehen haben.
Ja.
Und sie hat ja auch studiert und ist Bibliothekarin und so. Und, shit, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen?
Du wolltest mir erzählen, dass es ihre Heimatinsel ist.
Genau, das habe ich ja schon gesagt, dass es ihre Heimatinsel ist. Genau, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass ihre Eltern halt gestorben sind. Also die leben nicht mehr, schon seit mehreren Jahren jetzt nicht.
Mhm.
Also die sind jetzt nicht gestorben, als sie noch ganz klein war oder so, sondern ne, die sind erst in die Stadt gegangen, haben da auch noch eine Weile gelebt, aber mittlerweile leben sie halt nicht mehr. Genau, und dann das, was jetzt, was in dem Klappentext am Anfang beschrieben wird, mit diesem, es bricht ein Feuer in der Bibliothek, wo sie arbeitet, aus und so weiter, das wird komplett im ersten Kapitel abgehandelt. Also das sind so 20 Seiten oder so, in denen sie halt aus der Hauptstadt dann flieht und sich auf diese Insel begibt und danach ist das halt auch vorbei. Also in dem Sinne, es fängt sozusagen dramatisch an,
mhm,
aber danach ist es sehr viel ruhiger.
Aber ist ja mehr so eine Heimkehr eigentlich, ne?
Genau, es ist ein Stück weit eine Heimkehr. Und es ist auch so, dass sie, also deshalb wundert es mich eigentlich auch, dass es auf dem Klappentext so gar nicht vorkommt. Es ist dann schon so, dass sie viele Sachen quasi wiedererkennt, auch sieht, was sich irgendwie so verändert hat. Vieles hat sich halt leider zum Negativen verändert.
Nicht gut.
Genau. Und es ist aber eben auch so, dass andere sie auch wiedererkennen und sagen, ach, du siehst genauso aus wie deine Mutter, also du bist auch die Tochter von so und so.
Ja, dann erzeugt der Klappentext mit dieser Wendung eigentlich so ein bisschen mehr Spannung, die gar nicht drin ist, ne? Es klingt ja eher fast so, als würdest du so schiffsbrüchig irgendwo landen, wenn du aber einfach in deine Heimat zurückkehrst.
Genau, und es ist eben auch so, dass das Haus, also dieses Cottage, was sie dann bewohnt, und ich nehme an, das ist auch das, was auf dem Cover drauf ist, dass sie, also das ist halt das ihr Elternhaus.
Ja, ist es denn überhaupt relevant, dass das eine Insel ist?
Ja, es ist schon relevant, dass es eine Insel ist. Also einfach in dem Sinne von, es ist relativ klein, es ist, dadurch, dass es halt eine Insel ist, ist sie halt auch sehr stark von Wind und Wetter betroffen.
Mhm.
Und
also doch England.
Oh Mann! Gut, also vieles würde vielleicht genauso auch in einem kleinen Fischerdorf, was keine Insel ist, funktionieren, so vom Ding her. Aber eine Insel hat ja zusätzlich eben auch noch dieses, man kommt nicht so leicht hin und weg. Und das spielt durchaus auch eine Rolle.
Mhm.
Ja, du hattest ja gesagt, du weißt immer noch nicht so ganz richtig, worum es in dem Buch eigentlich so geht.
Ich habe das Gefühl, das sage ich öfter über Bücher.
Das stimmt.
Ja, man weiß ja auch vorher nie, worum es eigentlich geht.
Nee, das stimmt auch. Ist ja auch irgendwie ein bisschen das Schöne, oder? Dass sich das erst so entfaltet.
Ja, und ganz oft weißt du eigentlich nicht, was dich erwartet. Selbst wenn du den Rückentext gelesen hast.
Ja, die sind ja auch sehr unterschiedlich gut.
Ja, aber jetzt an diesem Beispiel hier zum Beispiel, dass sie in ihre Heimat zurückkehrt, das war ja null ersichtlich.
Mhm.
Aber das Coverbild scheint ja ganz gut die Stimmung eingefangen zu haben, so wie ich dich verstanden habe.
Ja, und ich finde auch der Klappentext macht einem schon so, also gibt einem schon so einen ganz guten Überblick, was so insgesamt passiert. Also was jetzt eben vorkommt, ist, dass, also Kila kommt quasi nach Hause zurück und muss sich da aber erstmal, also war viele Jahre lang ja nicht da und kennt das so auch gar nicht mehr und muss sich da jetzt erstmal wieder einleben und lernt Leute kennen. Und es steht ja auch schon im Klappentext, dass sie eher introvertiert ist. Und also sie ist so eine ganz, ganz liebe und gutherzige, aber eben sehr introvertierte Person, die auch, ja, vielleicht sozial ein bisschen ungeschickt ist und nicht immer so richtig weiß, wie sie sich jetzt vielleicht so verhält, dass sie auch so rüberkommt, wie sie es will.
Deswegen spricht sie auch zu Hause mit ihrem Kaktus.
Es ist kein Kaktus, es ist ein Spinnenkraut.
Was zur Hölle ist ein Spinnenkraut?
Das ist halt so eine Zimmerpflanze. Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so gut aus. Im Buch wird beschrieben, dass sie ungefähr so Hofhundgröße hat.
Hey, Tobi hier aus der Postproduction. Und ich möchte diese Gelegenheit kurz nutzen, um mit euch über Comics oder genauer gesagt Webcomics zu reden. Bei mir war es so, dass ich, als ich klein war, in Zeitungen immer gerne diese Comicstrips gelesen habe, die dann manchmal so am Ende der Seite irgendwo unten abgedruckt waren. Und da gab es jedes Mal so 4 Panels oder sowas mit einem kleinen Gag. Einer meiner Lieblingscomics von damals war Calvin and Hobbes. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Obwohl, jetzt wo ich ihn empfohlen habe, hoffe ich, dass er auch gut gealtert ist. Ich habe den auch schon eine ganze Weile nicht mehr gelesen. Naja, ich habe diese Comics, wie man sie aus den Zeitungen kennt, also diese Kurzcomics, dann nach der Schule für mich wiederentdeckt, indem ich ein kleines Programm hatte, ein sogenanntes Widget, was mir solche Comics auf dem Desktop anzeigen konnte. Das war prima. Dann konnte man nämlich einen Strip nach dem anderen lesen und prima prokrastinieren und alles machen und nicht das, was man eigentlich am Computer tun wollte. Damals habe ich dann Calvin und Hobbes nochmal neu entdeckt und ganz viel gelesen. Aber ich habe auch einen Comic gelesen und der hieß Girls with Slingshots. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es in dem Comic dann um so Personen, die ungefähr in den 20ern waren und irgendwelche Probleme mit ihrem Leben hatten. Noch keinen Job, Ärger auf dem Job, Beziehungsprobleme, irgendwelche Überraschungspartys, die bei ihnen in der eigenen Wohnung geplant wurden, obwohl sie das gar nicht haben wollten. Mich hat der Comic damals abgeholt, weil im ersten Strip die Protagonistin noch in so einem Schlafkoma war und ihr Kumpel macht ihr dann einen Kaffee. Und durch den Kaffee kriegt sie dann mit, was in ihrem Leben eigentlich noch alles los ist und worum sie sich kümmern müsste. Und dann gibt sie den Kaffee einfach zurück und sagt, oh, ich bleib lieber in meinem Koma. So ungefähr. Und im Panel 27 wird ungefähr eine Pflanze eingeführt, die sprechen kann, nämlich ein sprechender Kaktus, MacPedro. Und der wirbelt dann die ganze Zeit zwischendurch mit und wird in die Story irgendwie eingebunden und dann wird es ein bisschen wild. Aber daran hat mich die Sache mit Cass einfach erinnert. Und dann haben wir ein sprechendes Spinnenkraut hier und damals in dem Comic gab es einen sprechenden Kaktus. Daran hat mich das Ganze erinnert und das wollte ich einfach kurz mit euch teilen. Und jetzt geht's weiter.
Aber also es ist halt irgendwie so eine Pflanze, die so ganz viele Blätter halt hat. Aber
ach so, die Pflanze, die mit den vielen Blättern. So mittelgroß, mit hell-dunkelgrünen Blättern.
Ja, genau die. Hast du doch ja gut beschrieben, ja.
Danke.
Ja, genau die.
Ja, nochmal Tobias aus der Post-Production hier. Und ja, ich weiß, es nervt, wenn so viele Post-Production nacheinander kommen. Zuallererst sollte an dieser Stelle eigentlich eine Erklärung kommen, was Spinnenkraut ist. Und dann habe ich das auf Wikipedia nachgelesen, dass das auch so Blümchen sind. Die haben irgendwelche Früchte, man kann sie teilen, wie sie sich vermehren und so weiter. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, dass das jetzt auch nervt, wenn ich schon wieder eine Post-Production einspreche und habe das alles gelassen und habe diese Post-Production schon rausgeschnitten. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass Cass gar kein Spinnenkraut ist. Warum? Naja, im Englischen ist er eine Spiderplant. Und das ist im Deutschen eine Grünlilie. Also, Cass ist eine Grünlilie. Was Grünlilien sind, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die kennt man. Spinnenkraut ist so ähnlich wie eine Grünlilie, aber wächst eher ein bisschen höher und hat Früchte. Und ich bin ein bisschen genervt, dass die englische Übersetzung so verzerrend ins Deutsche gekommen ist. Naja, und falls ihr euch jetzt noch fragt, was ein Spinnenkraut dann eigentlich im Englischen ist, ist so ähnlich. Spider-Word. Aber so ist das eben mit den False Friends. Passiert auch den Übersetzern mal. Ist ja nicht so schlimm. Bis auf meine Post-Production. Aber egal. Weiter geht's.
Nee, also, ja, es ist vielleicht schon bezeichnend, dass ihr einziger Freund eine Pflanze ist. Aber also es ist jetzt auch nicht so, als gäbe es an jeder Ecke so eine sprechende Pflanze. Also, Cass hat eine gewisse Hintergrundgeschichte. Sie hat ihn nicht erschaffen oder so, aber er hat sie sozusagen, also ist ihr in Anführungszeichen ein bisschen zugelaufen.
Mhm.
Weil sie halt in der Bibliothek arbeitet und er auch buchaffin ist.
Ach so.
Also es ist auch eine sehr intelligente Pflanze, muss man dazu sagen. Also es ist wirklich so, dass er ihr dann quasi, auch als sie als Bibliothekarin gearbeitet hat, assistiert hat. Wo war ich gerade eigentlich? Ach so, genau. Der erste Teil des Buches ist erstmal so ein bisschen, wie Kila sich so auf dieser Insel jetzt wieder einlebt und auch Leute kennenlernt. Und dann ist eben die große Frage, wie soll sie sich jetzt hier irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen?
Und dann kommt der Seepferdchenmann ins Spiel.
Da, ganz wichtige Sache, also das ist quasi ihr Nachbar, mit dem es eine Geschichte irgendwie gibt. Aber es sind keine Seepferdchen, sondern es sind Seepferde. Und das ist was ganz anderes als Seepferdchen. Also die Seepferde, um die es da geht.
Jetzt
du guckst gerade nochmal den Klappentext an, ob da wirklich Seepferde steht.
Genau so, jetzt musste ich nochmal auf den Klappentext verifizieren, aber es ist der Seepferdzüchter tatsächlich.
Ja, genau. Ich habe da auch, also ich bin da im Buch beim Lesen auch gestolpert, weil ich auch erst an Seepferdchen gedacht habe und dann sich aber herausstellte, nein, es sind keine süßen kleinen Seepferdchen, sondern es sind Seepferde, die haben tatsächlich auch so die Größe ungefähr von Pferden und ist halt eine Mischung aus so Pferd und Fisch, die halt im Wasser leben, also sind halt Fantasy-Geschöpfe offensichtlich.
So ähnlich wie die Drachenkatzen.
Ja, was ja keine Drachenkatzen sind, sondern einfach geflügelte Katzen, aber
es ist verwirrend.
Ja, also es ist auch sonst so in dieser Fantasy-Welt, also Kila ist ein Mensch, aber sie hat blaue Haut. Und dann gibt es halt ganz viele andere menschenartige Wesen da, die halt irgendwie, da, einer hat mal ein Geweih und einer hat irgendwie so Fledermausflügel oder jemand hat auch vielleicht halt so wie so ein Zentaur oder so, also hat irgendwie so ein Tierkörper und sowas.
Meerkatzen würden auch gut reinpassen.
Ja, nee, Meerkatzen kommen tatsächlich nicht vor.
Schade.
Also die Geschöpfe, die wir im Meer erleben, sind halt vor allem die Seepferde.
Gibt es auch normale Tiere in der Welt? Also könnte eine Drachenkatze auf eine Katze stoßen?
Bestimmt. Ich bin gerade nicht sicher, ob irgendwo eine normale Katze vorkommt, aber es gibt auf jeden Fall normale Tiere und es gibt mindestens Hühner. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Ich glaube, sonst gibt es durchaus auch normale. Weil es wird auch, also es wird ja mal betont, es wird immer gesagt, geflügelte Katzen. Dann würde ich davon ausgehen, dass es halt heißt, dass es auch nicht geflügelte Katzen gibt. Weil sonst würde Kila die einfach als Katzen bezeichnen.
Das stimmt schon. Der gehörnte Stier.
Genau.
Mhm.
Und nee, der kommt tatsächlich nicht, also der Seepferdzüchter kommt nicht dabei ins Spiel, wie sie sich jetzt ihren Lebensunterhalt verdienen soll, sondern anderweitig. Und jedenfalls ist es da aber dann so, steht ja auch schon hinten drauf, dass sie dann halt irgendwie Marmelade verkauft. Und nebenher habe ich ja eben schon gesagt, dass sich auf der Insel vieles auch zum Negativen verändert hat. Und sie will da, das steht ja auch schon im Klappentext, will da irgendwie gegen ansteuern, mithilfe von Magie. Denn von den Büchern, die sie irgendwie dabei hat, sind ja auch, also da sind halt auch Zauberbücher dabei. Und ich finde es total spannend, wie Magie in dieser Welt funktioniert. Das ist nämlich so, du musst nicht irgendwie dafür geboren sein oder also steckt nicht in deinen Genen oder so, sondern theoretisch könnte jeder Magie wirken. Du musst es halt nur lernen.
Aha.
Es ist aber halt nicht jedem erlaubt. Also es ist streng reguliert, wer das darf. So ein bisschen so wie bei uns zwar theoretisch jeder lernen kann, Auto zu fahren, aber du darfst halt nur Auto fahren, wenn du einen Führerschein hast.
Mhm. Also gibt es da so einen Hexenführerschein?
Nee, es gibt keinen Führerschein, sondern also du musst halt im Prinzip, du musst was studiert haben oder so, damit du das dann darfst. Und dann darfst du auch immer nur bestimmte Formen von Magie wirken und so. Du darfst jetzt nicht einfach alles, sondern da gibt es halt Leute, die...
Ja, du darfst ja auch nicht LKW fahren, wenn du einen Autoführerschein hast.
Genau, also es ist nicht direkt ein Führerschein so, also nicht so ein paarwöchiger Kurs, sondern halt eher so, du darfst halt nur... Ja, also wie du vielleicht, also du darfst ja auch nur als Anwalt arbeiten, wenn du Jura studiert hast, so.
Zumindest in Deutschland.
Ja, genau. Und so in die Richtung geht es halt.
Wie wird denn das sichergestellt? Kommt dann die Hexenpolizei und verhaftet dich, wenn du hackst und nicht
Ja,
durftest?
Aber nur, wenn es jemand mitkriegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein, dass es eine...
Also wie hier auch, wenn ich mit dem Auto fahre und ich habe keinen Führerschein, muss man mich erstmal erwischen.
Genau. Also es ist nicht so, dass das irgendwie magisch festgestellt wird, jemand hat Magie gewirkt und also dass es so, keine Ahnung, sich automatisch in so einem Buch oder so aufschreibt, wer Magie gewirkt hat und dann kann man das, dann wird das direkt irgendwie automatisch markiert oder was auch immer, das nicht. Sondern es ist halt so, wenn dich jemand dabei erwischt, so wie du es gesagt hast, wie beim Autofahren.
Mhm.
Und jetzt denkt sich Kila halt so, ja, abgelegene Insel und so, wird schon keiner merken, vielleicht kann ich ja irgendwie ein bisschen was tun. Und ich finde es halt auch spannend, wie das dann mit der Magie funktioniert. Dann ist es so ein bisschen eher so, wie man es vielleicht so, ja, wie man es auch vielleicht von tatsächlich in unserer Welt so kennt, wenn jemand so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, dass man sagt, man braucht folgende Zutaten und mit denen, ne, du musst irgendwie das mit dem mischen und das dann bei Vollmond im Garten vergraben oder solche Sachen.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen Zauberspruch sagst, also, wobei, ja, manchmal gibt es das auch, aber die meisten Zauber wirken eher so, dass du halt quasi bestimmte Zutaten brauchst und mit denen irgendwas machen musst.
Das klingt so druidisch.
Ja, genau, so in die Richtung.
So Waldverbundenheit, ja.
Genau, halt auch viel mit natürlichen Zutaten dann natürlich. Und was ich total spannend finde, ist, dass es grundsätzlich halt dann auch möglich ist, diese Rezepte quasi zu variieren. Aber das birgt halt auch Gefahren, weil du weißt halt nicht genau, was dabei passiert. Und je nachdem, ne, also wenn du jetzt ein bisschen mehr von einem einnimmst oder vielleicht eine Zutat irgendwie substituierst, dann kann es halt passieren, dass was ganz anderes bei rauskommt.
Ja, das ist wie wenn ich backe.
Ja, so ein bisschen, genau. Nur halt mit bisschen extremeren Folgen vielleicht.
Ach, 400 Grad den Kuchen in den Ofen für 3 Stunden. Und
ja,
dann erstmal
okay.
Baden gehen, weil es ja heiß draußen.
Ja, klar, wenn es heiß ist, möchte niemand seinen Ofen auf 400 Grad stellen, aber gut.
Ich habe ja das Rezept variiert. Das lasse ich mir doch nicht vorschreiben, wie ich meine Rezepte variiere.
Gut, ihr habt alle verstanden, dass man das nicht machen soll, ne? Gut.
Müssen wir hier immer so Disclaimer machen, so mit Kinder zündet euer Haus nicht an, dann sterben Menschen.
Sicher ist sicher. Nein, ich halte unsere HörerInnen schon für intelligent genug, das nicht zu machen.
Ich glaube, bei 400 Grad fängt irgendwann auch an, dass das eigentlich nicht mehr ein Backvorgang ist, sondern so diese Selbstreinigungsfunktion, die manche Backöfen haben. Ich glaube, die läuft so bei um die 500 Grad.
Echt?
Mhm.
Okay, das wusste ich nicht. Echt so krass warm?
Irgendwo so in die Richtung. Da soll dann ja alles drin zerbröseln, was noch drin ist.
Heftig. Ich hatte noch nie einen Backofen mit so einer Selbstreinigungsfunktion.
Ich auch nicht.
Okay.
Manchmal hat man so Zahlen im Kopf und die stimmen mal mehr und mal weniger. Hm. Ich habe zum Beispiel die Zahl im Kopf, dass ein Mensch so ungefähr 7 Liter Blut im Körper hat.
Mhm.
Stimmt fast, sind eher im Schnitt 6. Können mal 7 sein.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eher 6 im Kopf.
6 ist auch die mittlere Zahl.
Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehört. Das ist aus so einer Schülerakademie und da hatten die Vortragenden, hatten halt dann wirklich einfach 6 Liter Flaschen mit Wasser dabei, um einmal zu zeigen, wie viel das ist. Und es hat sich so eingebrannt, dass es 6 Flaschen waren.
Ja, ein Sixpack. Aber das sind normalerweise 1,5 Liter.
Nee, aber die hatten halt 1 Liter Flaschen.
Ja, habe ich schon verstanden.
Okay, gut. Nicht, dass es jetzt, dass du jetzt denkst, die hätten da was falsch gemacht.
Nein, das will ich denen gar nicht unterstellen. Ich finde nur, einerseits ist das richtig viel. Und andererseits ist es irgendwie voll wenig.
Ich finde, das ist super wenig, vor allem wenn du bedenkst, dass du bei einer Blutspende ja 0,5 Liter abgibst.
Ja.
Das ist halt schon ein ganz schön großer Anteil, so gesehen.
Ja, und total beruhigend, dass der Körper das eigentlich relativ locker wegsteckt.
Mhm.
Gut, manche werden dann bewusstlos beim Blutspenden, ganz entspannt. Die wissen das auch schon. Gibt so Leute, die sagen, ja, dann gehe ich Blutspenden und dann kann ich mich direkt auf die Liege hauen, weil ich weiß eh schon, dass ich kurz wegdämmer. Und dann sage ich denen das vorher schon, dann ist alles easy. Aber das kennen die Jungs und Mädels, die das machen auch. Also die sind hier geübt. Und dann auch nicht schockiert.
Du warst gerade bei Zahlen, die man so im Kopf hat. Wolltest du dazu noch mehr sagen?
Nö, wir können zurückkommen.
Okay. Ja, und ich glaube, jetzt hat man eigentlich schon so ein bisschen so eine Idee, was in dem Buch so auf einen zukommt. Also ne, es ist irgendwie so dieses, sie muss sich da in einer neuen Umgebung einfinden und dann aber auch dieses, okay, sie fängt dann irgendwie vielleicht an, irgendwie Verbotenes mit Magie zu machen und dann könnte das eventuell zu Problemen führen.
Ja.
So.
Was interessiert mich jetzt an dem Buch, wenn ich es lese? Ist das dieses Feeling? Ist es so cozy, dass ich dann sage, deswegen lese ich es gerne? Ist es eigentlich irgendwie mit einem Humor geschrieben, dass ich so denke, ey, irgendwie ist es ganz lustig? Fängt mich die Story ein, dass ich so wissen will, was passiert ist hier in kleinen Geschichten? Sind die irgendwie so interessant, dass ich da dann reingehen will und mehr wissen will? Was fängt mich, wenn ich anfange, das Buch zu lesen?
Ich würde sagen, alles von dem, was du gesagt hast. Also für mich war es...
Du hypst dieses Buch so dermaßen.
Ey Leute, lest das! Das ist so geil, wirklich. Und ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage. Schön wär's. wirklich, lest das. Das ist richtig, richtig gut. Wenn euch... irgendwas von dem, was ich bisher gesagt habe, anspricht, dann lest das.
Und das ja anscheinend auch in der deutschen Übersetzung so gut, ne?
Ja.
Fällt mir gerade auf.
Ja. Also mich hat vor allem diese wirklich tolle Atmosphäre abgeholt.
Mhm.
Aber ich finde auch, also es ist auch zwischendurch echt lustig, gerade so Dialoge sind dabei, wo ich echt so denke, yep, das macht Spaß hier. Es ist aber auch zwischendurch sehr berührend. Und einfach schön und ich finde auch die Geschichte, also für mich war es auch so, okay, ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht und was passiert und es gibt ja auch so, schon auch so einen kleinen Plot-Twist vielleicht drin, den ich nicht so hab kommen sehen.
Findest du, es ist ein Spoiler, wenn man sagt, es gibt einen Plot-Twist?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Weil das wird ja gemeinhin nicht als Spoiler verstanden und mich macht das manchmal richtig wahnsinnig. Wenn ich auf den Plot-Twist warte.
Ja, deshalb habe ich gerade auch einen kleinen Plot-Twist gesagt. Also jetzt denk nicht, dass irgendwie sich auf Seite 300 rausstellt, dass alles vorher gelogen war oder Kila alles nur geträumt hat oder was auch immer, so ein Scheiß passiert nicht. Also, aber ja, ich finde auch, du hast recht, ich habe zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen, von dem wusste ich vorher, dass irgendwie alle sagen, boah, das ist so ein richtig krasser Plot-Twist drin und es ist so heftig und, ne? Mhm. Und dann habe ich es halt gelesen und habe die ganze Zeit so überlegt, okay, was könnte jetzt dieser Plot-Twist sein?
Mhm.
Und das hat tatsächlich für mich das Leseerlebnis auch so ein bisschen kaputt gemacht, ein Stück weit. Weil ich halt so mit diesem Wissen da reingegangen bin. Und dann kam es halt am Ende und dann war ich halt so, ja, okay, hätte ich irgendwie kommen sehen können.
Mhm. Das ist das eine, was passieren kann, was mir, ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Buch passiert ist. Da wusste ich, dass irgendwas, wie sage ich das? Da habe ich, glaube ich, auch auf irgendeinen Plot-Twist gewartet. Und es war aber ein viel kleinerer gemeint, wirklich so eine Kleinigkeit. Und dann habe ich halt am Ende noch auf den großen Plot-Twist gewartet und es passierte einfach nichts.
Ja.
So, hier ist Ende und ich so, wo ist mein Plot-Twist?
Ja, okay, also dann hier jetzt nochmal wirklich der Disclaimer dabei, es ist jetzt nicht so ein mega krasser Plot-Twist. Also.
Die Drachenkatze ist ein Katzendrachen.
Ey, es sind immer noch einfach nur geflügelte Katzen. Die haben nichts mit Drachen zu tun. Auch wenn ich das irgendwie ganz schön süß finden würde, wenn man so eine Kreuzung aus Drachen und Katzen hätte.
Das ist jetzt ein geflügeltes Wort.
Ja.
Wenn man das jetzt liest, wird man nicht mehr lesen geflügelte Katze, sondern man wird im Ohr haben Drachenkatze.
Wobei diese geflügelten Katzen echt keine so wahnsinnig große Rolle spielen.
Dann ist es umso beeindruckender, dass sie es aufs Cover geschafft hat.
Es stimmt. Eigentlich hätte Cass es mehr verdient, da zu sitzen.
Dann wüssten wir auch, wie Cass aussieht.
Ja.
Alter Haudegen. Kann er eigentlich sich selbst bewegen?
Ja.
Also in meinem Kopf hat er Arme, aber keine Füße.
Nee, der hat, meine ich zumindest, schon Füße. Also es ist so, dass er, also der bewegt sich durch die Gegend, hat dann halt quasi so einen Erdklumpen an seinen Wurzeln dran.
Ja.
Den er auch braucht und der muss auch manchmal, muss da neue Erde nachgegeben werden. Aber ich glaube, er läuft dann quasi auch auf diesen Wurzelspitzen sozusagen.
Okay, also ein bisschen wie Groot.
Ja.
Hey, jetzt habe ich meine Science-Fiction-Referenz hier drin.
Das Problem ist, jetzt kann ich wieder nicht mitreden, weil ich weiß gar nicht so genau, wie Groot sich bewegt.
Ich glaube, der hat einfach zwei Beine.
Ja, dann halt nicht so wie Groot, glaube ich.
Der Mini-Groot steckt dann erstmal in so einem Blumentopf.
Ja. Nee, aber Cass kann sich schon selber bewegen.
Und macht alles dreckig, weil er dauernd so Erde verliert?
Manchmal, ja. Ich bin gerade nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal nachlesen, inwiefern er eigentlich Arme hat. Ich glaube, er benutzt halt einfach sein Blattwerk so als Arme und hat halt auf jeden Fall keine Finger oder so.
Mhm.
Also er ist halt so.
Eher wie so eine Schlingpflanze an der Stelle.
Ja, also es ist halt auf jeden Fall nicht so, dass er halt einfach alles kann, was Menschen können. Das halt nicht.
Wie redet er denn eigentlich?
Wie redet der?
Der kann auch sprechen.
Der kann sprechen, ja.
Hat er einen Mund?
Keine Ahnung.
Hm. Ich meine, hängt jetzt so ein Gebiss in diesem Busch?
Nee. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, und sehen kann er halt auch.
Also auch noch so zwei so Googly Eyes.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe es mir nie vorgestellt. Ich habe einfach hingenommen, okay, hier ist diese Pflanze und die kann halt reden.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wie sie das tut.
Ist ja eigentlich auch gut geschrieben, wenn einen das nicht stört beim Lesen.
Also mich hat es jedenfalls nicht gestört.
Das ist die Magie vom Lesen. Ja. In einer Verfilmung müssten sie das irgendwie lösen.
Ja.
Ja. Gibt es noch wichtige Charaktere, auf die man sich freuen kann?
Naja, also die wichtigsten sind halt eigentlich Kila und Cass. Und dann gibt es später noch einen weiteren Charakter, den ich richtig cool finde, den ich aber nicht spoilern möchte. Wenn ihr es lest, werdet ihr ziemlich sicher wissen, wen ich meine. Laron, der Seepferdzüchter, ist ja schon auf dem Klappentext erwähnt worden. Der ist sehr wichtig und schon auch ein ganz cooler Charakter, finde ich. Und ja, sonst gibt's halt einige von diesen Dorfbewohnern, aber jetzt nicht jemanden, wo ich sagen würde, den müssen wir unbedingt jetzt schon beschreiben. Was guckst du gerade?
Ich habe nachgeguckt, wie viele Seiten das Buch hat.
Okay, und?
Fast 500.
Oh. Naja, weil ich mit meinen 450 ja gar nicht so weit daneben.
Ja.
Okay, Vielleicht eine Sache noch, so wenn man jetzt überlegt, wann sollte ich dieses Buch lesen? Ich finde, man kann es quasi das ganze Jahr über lesen. Und zwar entweder, also es passt super gut, das einfach im Sommerurlaub oder so zu lesen, gerade wenn man irgendwie ans Meer fährt. Also zwischendrin sind auch echt so, also es gibt zwischendrin auch eine kleine Liebeserklärung ans Meer so in dem Buch. Aber es passt eben auch super gut, das einfach so im Herbst oder Winter eingemuckelt auf der Couch, so mit einer schönen heißen Schokolade zu lesen und sich einfach so in so einen, quasi in so einen Sommer zu träumen.
Aber Elisa, der beste Zeitpunkt, um dieses Buch zu lesen, ist doch direkt, nachdem diese Folge hier gleich geendet ist.
Das ist richtig. Absolut. Deshalb sage ich ja, man kann das Buch das ganze Jahr über lesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann wir diese Folge veröffentlichen, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um dieses Buch zu lesen. Macht euch eine heiße Schokolade dazu oder eine kalte Schokolade, falls es sehr warm sein sollte, aber das glaube ich eigentlich nicht.
In meinem Kopf fängt gerade an, dieses Geburtstagslied loszududeln. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien.
Richtig gut.
Scheißegal, denn du liest jetzt in dieses Buch hier rein.
Mhm.
Irgendwie so.
Ja.
Ja, gut, dass ich nie singen kann oder will.
Ja, ich würde sagen, damit ist jetzt eigentlich alles gesagt, was es zu dem Buch zu sagen gibt. Erstmal, solange wir nicht spoilern wollen. Und dann schnappt euch jetzt das Buch, lest das und dann hören wir uns in der B-Folge wieder.
Ja, und auf dem Weg zur B-Folge geht durch euren Podcast-Store, wo auch immer ihr uns hört, und lasst gerne eine Bewertung da. Und je besser sie ist, umso mehr freuen wir uns. Ansonsten, bis nächste Woche.
Viel Spaß beim Lesen und bis dann.
Ciao.